Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Er ist Pionier und Experte für die Rekrutierung, Integration und langfristige Bindung ausländischer Ärzte und Pflegekräfte. Seit 2010 sucht er für Krankenhäuser ausländisches Personal. Zugleich befasst er sich mit effizienten und erfolgreichen Rekrutierungsprozessen. Seine Erfahrung und Expertise gibt er zudem regelmäßig in Publikationen und über seinen Podcast weiter. Herzlich willkommen im Ja klar Podcast Dr. Lars Holdorf. Lieber Lars, wir reden in Deutschland viel über den Fachkräftemangel, aber jetzt mal wirklich unter uns beiden Pfarrersbrüdern, mal ganz ehrlich, haben wir wirklich einen Mangel an Talenten oder nur einen Mangel an Vorstellungskraft, wo wir eigentlich suchen müssen?
Das ist eine schön formulierte Frage. Innerhalb Deutschlands gibt es sicherlich einen eindeutigen Trend zu einem Mangel an Talenten, gerade aber auch im Nachwuchsbereich. Mhm. Und in der Tat, wenn wir den Suchradius ausweiten und auf andere Länder schauen, dann können wir den Mangel natürlich in vielen Berufen reduzieren oder sogar aufheben. Zumindest hat man, ja, wenn man einfach sein Suchgebiet vergrößert, ein Vielfaches an Angebot. Das heißt, ein Mangel an Talenten, den kann man dann wirklich, wenn man auch aufs Ausland schaut, von dem kann man nicht mehr sprechen.
Warum machen wir das dann? Also ich lese überall immer noch wahnsinnig viele Artikel, also insbesondere so in der LinkedIn-Bubble sind sich alle gegenseitig die Schulter am Zuheulen, wie schwer es doch ist, gutes Talent, ich habe auch noch nie gelesen, dass man schlechtes Talent haben will, ne? Aber man will immer gutes Talent haben. Warum machen wir uns das Leben denn so schwer? Im Grunde genommen ist doch breites Wissen verfügbar dazu, oder?
Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich liegt es einfach an der gewissen Bequemlichkeit. Trägheit wäre jetzt vielleicht auch das falsche Wort, aber man möchte wahrscheinlich etablierte und bekannte Pfade gerne gehen. Die werden schwieriger. Wir haben ja immer mehr Aufwand im Recruiting, immer mehr Manpower, immer mehr Maßnahmen oder Kanäle. Das machen alle so. Und ich sag mal so, die Frage ist, das stelle ich mir auch manchmal ehrlicherweise, warum orientiert man sich dahingehend nicht mal an den Vorreiterbranchen? Denn ich kann dir sagen, in meiner ursprünglichen Stammbranche, dem Gesundheitswesen, ne, da ist das A schon seit ich mache das jetzt 15 Jahre, also seit 15 Jahren ist das da gang und gäbe. Wir haben da mittlerweile Abteilungen, also jetzt gerade im ärztlichen Bereich, weiß ich, in bestimmten Regionen, da hast du dann 80% in der Ärzteschaft, die nicht in Deutschland studiert haben, als Beispiel. Ne? Und in der Pflege weiß ich, gerade auch was die Ausbildung Azubis anbelangt, da gibt es teilweise fast reine ausländische Klassen. Also mit Ausländern meine ich jetzt nicht den Pass, sondern ich meine Bildungsinländer oder Bildungsausländer. Bildungsausländer ist derjenige, der eben seinen Schullaufbau nicht in Deutschland durchlaufen hat. Also da ist das alles total etabliert. Die Arbeitgeber haben da eine gute Lernkurve durchlaufen und gut, die sind halt auch, haben jetzt nicht so viele andere Optionen, aber es ist machbar. Von daher vielleicht die Einladung an die Bubble oder diejenigen, die jetzt auch deinen Podcast hören, zumindest mal im Gedankenexperiment auf diese Option einzugehen oder sich vielleicht sogar nochmal strukturiert darüber Gedanken zu machen. Also es muss nicht sein. Natürlich kann man auch nicht sagen, ist jetzt nicht ein Allheilmittel für alles. Und du hast auch ein paar Besonderheiten. Ja. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja. Aber sagen wir so, man kann Alternativen finden.
Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiges Gedankenexperiment, was wir mal durchspielen können, Lars, weil du da ja auch die Expertise hast, insbesondere beim Thema Auslandsrecruiting, auch für, ich sag mal, Azubis und jüngere Menschen. Ne? Das ist ja dann nochmal irgendwie so ein bisschen nischig in der Nische, ne? Obwohl es ja eigentlich irgendwie, wenn man dann auch mal sich die Zeit nimmt, drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich auch gar nicht so unlogisch, da zu schauen, ne? Weil wir ja wirklich einen großen Fundus an Menschen auf diesem Planeten haben. Deswegen ist es für mich eminent wichtig, in diesem Podcast auch andere Gedankenanreize zu setzen und da auch mal die Leute ein bisschen durchzuwirbeln. Deswegen auch die Frage zu Beginn, warum machen wir das eigentlich nicht? Und ich pflichte dir komplett bei, Lars, das ist Bequemlichkeit. Das ist bei ganz vielen anderen Themen im HR, über die wir in diesem Podcast auch schon gesprochen haben. Ein Thema ist Persönlichkeitsanalyse, ne? Egal ob man die jetzt im Recruiting, in der Entwicklung einsetzt, auch da machen wir uns das Leben leicht, weil der Arbeitsalltag ja so vollgestopft ist, ne? Kalender, Back-to-Back etc. etc. Und dann wollen wir die einfache Lösung und deswegen gucken wir nicht über den Tellerrand hinaus. Aber das machen wir zwar ja jetzt.
Vielleicht gibt es auch noch eine andere Sache, so was ja gerade größere Unternehmen, Politics, wenn man jetzt einen komplett neuen Weg geht, ist einerseits natürlich, man kann Erfolg ernten. Wenn es schief geht, kriegt man natürlich vielleicht auch ungewollt oder nochmal Ärger oder Probleme, weil man den neuen Weg beschritten hat. Von daher ist es auch mit einem Risiko verbunden, muss man ja auch sagen, ne?
Das ist auch okay. Also ich glaube, wenn man Ideen durchsetzen möchte, muss man tatsächlich den Mut auch haben, dieses Risiko mal einzugehen. Aber auch dieses Risiko kann man ja mit ExpertInnen, wie du das jetzt auch bist, und da gehen wir jetzt mal etwas tiefer rein, diese riesigen Kostenaufwandsschätzung und sowas, das, ich meine, das Wissen ist ja da, ne? Ich habe vor kurzem einen LinkedIn-Beitrag zu was anderem gepostet, so mit der Quintessenz, wir haben doch kein Erkenntnisproblem bei uns, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem, ne? Und dann werden dann böhmische Dörfer aufgebaut, ach, die Menschen aus dem Ausland, die können unsere Sprache nicht, ne? Also die können die deutsche Sprache nicht, und unser Unternehmen, 80% hier sprechen Deutsch schon immer, das ist ja ein riesiger Change, wie sollen wir das denn alles gleichzeitig machen, ne? Und dann kommt ein Thema aufs andere, eine Staubschicht auf die andere, und dann weiß man schon gar nicht mehr, was man am Anfang gefragt hat. Aber ich glaube, das Interesse, auch als junger Mensch bezeichne ich jetzt mal, in Deutschland eine Ausbildung zu machen oder zu arbeiten, ist, glaube ich, ungebrochen hoch, oder?
Also definitiv. Ich kann ja sagen, im Ausland halten die uns deshalb wegen unserer Ausbildung, wegen unseres dualen Systems für ein Schlaraffenland, weil im Ausland musst du ja in der Regel sogar bezahlen für eine Ausbildung. Also meistens ist ja ein Studium, so eine richtige, also duale Ausbildung. In dem Sinne haben die ja nicht. Aber dass man was lernt und dafür auch noch Geld bekommt, das ist für viele echt ein riesiger Traum. Und ich kann dir sagen, ohne jetzt exakte Statistiken zu haben, aber ich kann einfach meine quasi internationalen Netzwerke, wenn ich die alleine mal anschaue und dann noch höre, was wird aus den jeweiligen Märkten berichtet. Es gibt bestimmt eine mittlere fünfstellige Anzahl an Personen, jungen Menschen, die quasi ins Blaue hinein, positiv gemeint, Deutsch lernen. Das heißt, die haben jetzt noch gar keinen Job, haben aber die Aussicht und die Hoffnung, in Deutschland eine Ausbildung zu bekommen, und bereiten sich dementsprechend darauf vor. Also das Potenzial ist sehr, sehr groß. Es wird auch mit Sicherheit nicht abgeschöpft derzeit.
Und wenn wir von jungen Menschen sprechen, wie alt sind diese Menschen? Sprechen wir da von Menschen, weiß nicht, sind die schon also volljährig im engeren Sinne, also 18, und wie weit geht das hoch?
Ja, ich würde sagen, wir sprechen in der Regel eher von Leuten zwischen, sagen wir mal, 19, 20 bis vielleicht Mitte, Ende 20. Volljährig sollten sie grundsätzlich sein, einfach aus rechtlichen Gründen. Die brauchen ja ein Visum, müssen alleine hier sein in Deutschland, wenn sie aus dem Ausland kommen. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen, sie haben in der Regel, also es gibt zwei Typen quasi. Der eine hat seine Schullaufbahn beendet und fängt dann quasi direkt nach der Schule an, sich auf diese Chance vorzubereiten, indem er Deutsch lernt intensiv, meistens ein Jahr. Und der andere Typ ist folgender, das ist jetzt insbesondere auch im technischen Bereich vorzufinden. Das sind Leute, junge Leute, die haben vielleicht schon im Heimatland sogar ein Bachelorstudium abgeschlossen, was Technisches, Mechatronik, Maschinenbau, was auch immer. Und die wissen aber, okay, wenn ich jetzt als Junior mit einem Bachelor mich in Deutschland bewerbe, das wird relativ schwierig. Sagen die, ich habe jetzt schon Hintergrundwissen, vielleicht kann ich mich da in dem ganzen, sagen wir mal, in der ganzen Menge der potenziellen Kandidaten hervortun, weil ich habe schon ein Studium, das heißt, ich habe schon mal was durchgezogen, ich habe Interesse am Thema, ich habe Vorwissen. Das macht es natürlich dann auch in Deutschland einfacher in der Berufsschule, einfacher im Betrieb. Und von daher haben wir diese zwei Typen, die Vorgebildeten mit Erfahrung und die frischen Absolventen von der Schule, die alles darauf setzen, sprachlich gut zu werden. Und Sprache, kurzer Kommentar noch dazu, hast du auch gerade erwähnt. Ich kann definitiv sagen, dass das Sprachniveau von jungen Absolventen, die also oder Schulabsolventen auch, die sich hier für eine Ausbildung bewerben, fast durchgängig wesentlich besser als das von Fachkräften. Das liegt, glaube ich, an unter anderem daran, dass die Leute, wenn sie frisch entweder aus dem Studium kommen oder aus der Schule, noch voll im Lernmodus sind. Das heißt, da eine Sprache zu lernen, ist dann einfacher, als wenn du nach der Ausbildung oder Studium erstmal 5, 6 Jahre Pause gemacht hast. Und zum anderen haben die häufig nicht so Themen zu bedienen wie eine Fachkraft, die erfahren ist, schon eine Familie hat, die sich um Kinder oder Ehepartner kümmern muss. Das heißt, die haben vollen Fokus und sind zeitlich quasi, sind nicht abgelenkt. Deshalb das Thema Sprache, zumindest wenn man darauf achtet, kleine Einschränkung, das kann man bei Azubis immer sehr gut lösen.
Und das ist ja eigentlich auch, wenn man jetzt an Rekrutierungsprozesse generell denkt, Sprachkenntnisse abzuklopfen, das müsste ja eigentlich zum Standardrepertoire gehören, ne? Also klar, wenn wir Menschen zu einem Vorstellungsgespräch einladen, sprechen wir in aller Regel auf Deutsch. Gut, ich habe jetzt für viele internationale Firmen gearbeitet, da war es dann tatsächlich standardmäßig Englisch. Aber das lässt sich ja gut einbauen, ne? Da kann man auch gut eine KI nutzen oder sowas. Aber würdest du empfehlen, da auch persönliche Gespräche zu führen? Weil ansonsten hast du halt diesen Klassiker im CV, ne, im Lebenslauf, B1 oder B2. Dann wissen wir aber auch noch nicht ganz genau, was das bedeutet, ne? Weil es ja verschiedene Referenzrahmen gibt.
Ja, also die Zertifikate an sich haben leider heutzutage nur noch eine sehr geringe Aussagekraft, weil man auch nicht weiß, also es gibt Fälschungen im Markt. Man weiß natürlich nicht, ob der Kandidat, der jetzt gerade dir gegenübersteht oder sitzt, ob er davon betroffen ist oder nicht. Aber wir machen es grundsätzlich so, wir haben eine eigene Evaluation mit unserem Sprachlehrer, der nimmt quasi eine Art Einstufung vor. Also auf Papier nie verlassen, auch nie nur auf dem CV. Und natürlich kann ich eigentlich wirklich nur dringend empfehlen, ich würde auf jeden Fall ein Online-Interview führen, das ist so der Standard. In der Regel fliegt man jetzt für einen Azubi nicht auf einen anderen Kontinent oder ein weit entferntes Land. Das ist eher seltener der Fall. Und die Fälle, die ich kenne, wo das erfolgt ist, würde ich jetzt sagen, die Mehrerkenntnis ist jetzt nicht unbedingt groß oder signifikant. Natürlich, wenn man jetzt auf Firmenkosten Auslandsreisen machen kann, ein fremdes Land, kann andere Motive haben, aber ich glaube, für die Auswahl so zwingend wichtig ist es nicht. Ne? Habe ich jetzt lange geredet und die Antwort gegeben oder habe ich die Antwort vergessen?
Nee, hast du, alles gut, also im Kern war es, verlasst euch nicht das, was euch vorgelegt wird, weil Zertifikate können in Zeiten von künstlicher Intelligenz natürlich auch wahnsinnig einfach kopiert und auch wirklich mittlerweile so gestochen scharf kopiert werden, mit ein bisschen krimineller Energie bist du da quasi schutzlos ausgeliefert und da... Klar, virtuelle Gespräche machen natürlich Sinn, ne? Aber auch selbst da gibt es mittlerweile Bots, die das übernehmen könnten, ist aber deutlich schwieriger und ich glaube, hebelt auch keine Auslandsreise dann kostentechnisch auch aus, ne? Weil ja auch viele Organisationen und Unternehmen sind da ja auch sehr sensibel auf diesem Kostenohr und wollen dann immer so ein bisschen einen Return on Invest haben und dann macht natürlich in der Abwägung virtuelle Gespräche vielleicht auch ein, zwei mehr, ne? Dass man vielleicht auch irgendwie so ein paar Stichpunkte hat und das iterativ führt. Klar, wenn es natürlich irgendwie 50 Bewerbende sind, die sind alle gleich gut, nehmen wir jetzt mal an, wird es schwierig mit 2, 3 Gesprächen zeittechnisch. Aber dann habe ich ja eher auch ein Luxusproblem. Ne? Also wenn ich das...
Es wird nicht die Situation kommen, dass du sagst, ich will jetzt einen Azubi aus dem Ausland haben und ich kriege keine Kandidaten in Gespräche. Das ist definitiv so. Und du hast gerade noch gesagt, internationale Unternehmen, Englisch als Sprache, okay. Mhm. Ich würde aber eigentlich generell, sag mal, Ausnahme sind vielleicht IT-Leute, aber die Mitarbeiter aus dem Ausland, die hier in Deutschland so eingebunden sind, dass sie eigentlich zwingend Deutsch sprechen müssen, das sind Azubis, weil sie gehen in die Berufsschule, ne? Sie müssen was lernen. Du kannst ehrlicherweise auch nicht in jedem Betrieb erwarten, dass vielleicht Menschen, die auch aus der Praxis kommen und vielleicht schon 30 Jahre im Job sind, dass die gut Englisch können. Also man darf auch das heimische Team nicht überfordern dahingehend.
Guter Punkt.
Und bei IT-Leuten, okay, da würde ich sagen, da ist es vielfach so, dass das Team auch mit Remote-Leuten vielleicht Englisch spricht. Da würde ich sagen, ist so die Ausnahme, die ich sehe. Aber alle anderen, die auch in Kundenprozesse integriert sind oder andersrum, du hast jemanden vielleicht als Spezialist, sagen wir mal, weiß ich nicht, Finance oder was auch immer, du kannst nicht erwarten und ich würde es nicht empfehlen, dass auf einmal ein ganzes Unternehmen, das nur vorher Deutsch gesprochen hat, auf einmal Englisch spricht, weil ein, zwei Leute aus dem Ausland kommen. Das ist dann auch ein bisschen, sagen wir mal, finde ich, das Gegenteil von Wertschätzung, mir fällt jetzt der Begriff nicht ein, gegenüber dem heimischen Team. Da muss man den Leuten auch schon gewisse Anstrengungen abverlangen, was aber okay ist. Ne? Und Vorstellungsgespräche, zumindest bei Azubis, die würde ich auch zwingend in Deutsch empfehlen. Nicht mit Übersetzer, haben wir auch mal ausprobiert in bestimmten Fällen. Aber ich kann dir sagen, natürlich spricht derjenige, der vielleicht ein englisches Interview führen kann, gut Englisch, aber du verlierst trotzdem was. Also wenn die Person sich schon in Deutsch ausdrücken kann, dann hast du ein anderes Gefühl, weißt schon, wie die Aussprache ist und so weiter. Deshalb, das sollte man definitiv als Pflicht ansehen.
Und du hast ja auch eingangs, Lars, erwähnt in deiner, ich nenne es jetzt mal Spezialbranche, ne, so Gesundheitswesen. Ich glaube, wenn du dann auch wirklich in, denke ich jetzt, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern operierst, also gar nicht so sehr im engeren Sinne operierst und am OP-Tisch stehst, sondern wirklich...
Ja, da sollte ich besser nicht sein.
Ja, und dort wirklich dann arbeitest und so die ersten Schritte machst und sowas, da ist es, glaube ich, auch von eminenter Wichtigkeit, auch um sich zu integrieren in eine Gesellschaft, dann auch wirklich die Landessprache sprechen zu können. Ne? Und wir wissen ja auch umgekehrt, ich kenne das aus meiner Zeit bei der TIS, wo ich einen syrischen Flüchtling hatte, den Subhe, der hat wirklich innerhalb von Monaten die deutsche Sprache gelernt. Die englische Sprache, die er vorher super konnte, es war alles IT, das konnte er, als er zu uns gekommen ist, 2015, konnte der super Englisch, der konnte kein Wort Deutsch. Das hat sich innerhalb von einem Jahr komplett gedreht, aber die Leute haben ihn dann auch anders wahrgenommen. Ne? Also Menschen fühlen das ja, wenn auf einmal jemand mit uns auf einmal Deutsch spricht und wir wissen, wir sind beide jetzt Native Deutsch, nehme ich an. Wir wissen, wie komplex und teilweise kompliziert und herausfordernd unsere Sprache auch insgesamt ist. Und wenn ein Mensch das lernt, integriert er sich auch einfacher, nicht nur in die Arbeitswelt, sondern generell dann auch im Land. Und ich glaube, das ist ein eminent wichtiger Faktor.
Ja, definitiv. Genau. Ich kann vielleicht noch eine Beobachtung aus der Praxis mit erteilen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, weil ich viele Gespräche geführt habe, gerade zu dem Thema Azubis. Mhm. Und ich würde mittlerweile sagen, für das Thema Auslandsrekrutierung von Azubis sehe ich so momentan drei Typen von Unternehmen. Einerseits die Großunternehmen, die ja zum Teil, ja, sagen wir mal, über 1000 Azubis pro Jahr haben. Da kann das Thema an sich generell interessant sein, weil ich glaube, ich teilweise sind die auch Vorreiter, wenn es darum geht, neue Prozesse oder neue Kanäle zu erschließen. Und ich sag mal, wenn jetzt ein Unternehmen als Beispiel 100, 200 Azubis haben wollen würde, ich würde da nicht erschrecken, das wäre alles machbar. Das heißt, man kann das wirklich gut hochskalieren. Mhm. Dann gibt es den nächsten Typ. Das sind Unternehmen, die vielleicht nicht unbedingt in der Megametropole wohnen, vielleicht eher im ländlichen Raum und da eine Art Dominanz haben als Arbeitgeber. Das heißt, sind relativ groß, die kennt jeder. Und was ich damit bekomme, ist, die haben momentan keine großen Probleme, Leute zu bekommen, beziehungsweise kriegen es irgendwie immer hin. Aber warum? Sie haben so eine Größe erreicht, die machen Social Media Marketing, die haben ein eigenes Social Media Team, die haben eine Hausmesse, die machen Praktika, die gehen zu Schulen, sie haben IHK-Botschafter, die machen alles. Und da kann natürlich dann, dritte Kategorie, KMUs können da schwer mitteilen. Ne? Also wenn jetzt so ein 20-30-Mann-Betrieb ist, dann hast du ja nicht eine eigene Marketingabteilung für Azubis und kannst auch nicht so viel Geld darauf schmeißen, weil du vielleicht nur 1, 2, 3 Azubis brauchst, statt der andere braucht vielleicht 10 oder 15 im Jahr. Und das ist eine Kategorie, da merke ich, da kommen dann auch teilweise gar keine Bewerbungen an. Das sagen auch Studien. Das heißt, je kleiner das Unternehmen, desto größer ist die Gefahr, dass bei dir als Unternehmen Arbeitgeber überhaupt keine Azubi-Bewerbungen mehr eingehen. Also das fand ich ganz interessant, aus den Gesprächen mitzunehmen.
Ja, das ist ja, also das, ich würde das aus der so anekdotisch unterstreichen, ohne dass ich da jetzt eine Studie selber aufgesetzt habe. Ne? Ich habe mal gelernt, glaube nur einer Studie, die du selber gefälscht hast, so ungefähr. Ja, aber die Zahlen manifestieren sich ja jetzt über Jahre. Ne? Und die es dann auch wirklich, und das ist so ein bisschen die Brücke auch zum Eingang des Podcasts, wo ich gefragt habe, hier Fachkräftemangel und alle beschweren sich so ein bisschen, wie kriegen wir das denn gelöst? Firmen, die sich vor Jahrzehnt das Thema Ausbildung, duales Studium schon strategisch mit auf die Fahne geschrieben haben, weil sie gegebenenfalls auch mal Trends und Zukunftsforschern zugehört haben, Stichwort demografischer Wandel, ne? Nicht Fachkräfte, sondern demografischer Wandel, die haben natürlich jetzt dermaßen einen Wettbewerbsvorteil, weil sie A, die Kompetenz haben, B, natürlich interne BotschafterInnen mit Azubis, die schon durchgerauscht sind durch die Prozesse und wahrscheinlich jetzt auch schon sehr anerkannte Fachkräfte sind, ne, und vielleicht sogar Führungskräfte, gerade so in größeren Ländern, also die Kategorie A oder 1, die du beschrieben hast. Und die kleinsten Firmen da, was den Mittelstand bei uns auch ausmacht, die waren halt so in ihren To-Dos, so in ihrem Daily gefangen, die haben sich nie die Zeit genommen, leider, mal sich einen Tag rauszuschälen, dann auch vielleicht auf falsche Beratungsinstitute gesetzt und dann entstehen halt, und dann vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht, ne, so generell, wir haben ja gerade so ein gesamtgesellschaftliches Klima auch, was jetzt nicht unbedingt pro Menschen aus dem Ausland ist, ich formuliere das bewusst breit, so, und dann ergibt natürlich eins das andere, ne, und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, was du da sagst, wenn das mit Studien gebackupt ist, umso besser. Das ist aber auch so den Blick, den ich habe und deswegen fällt es mir auch schwer, Organisationen, kleinere Organisationen wirklich im Kern ernst zu nehmen, die dann über den Fachkräftemangel auch wirklich bitterböse schimpfen, aber auf der anderen Seite nicht einen Schritt mal in die Richtung gehen und schauen, so wie du es eingangs gesagt hast, hey, Leute, es gibt schon Branchen, es gibt ganze Industriezweige bei uns, die das Thema Auslandsrecruiting generell, aber auch für Azubis schon wunderbar umgesetzt haben. Leute, ihr habt gar keinen Root Cause, das zu sagen, ne?
Ja, ich habe vielleicht noch einen Teaser für Leute, die jetzt nach dem Podcast langsam beginnen, mal drüber nachzudenken.
Ja.
Für Azubis nochmal speziell, was für Leute kriegt man denn da als Arbeitgeber? Das sind im Prinzip nach meiner Erfahrung immer die Top 10-15% ihres Jahrgangs. Warum? Wer in kurzer Zeit eine neue Sprache lernt und das auch durchzieht bis zum Ende, der muss natürlich intellektuell schon zu dem oberen Drittel mindestens gehören.
Ja. Ja.
Und er ist extrem motiviert. Also das heißt, das Thema Ausbildungsfähigkeit, da würde ich sagen, kann man in der Regel einen Haken setzen. Das heißt, es sind wirklich motivierte Leute, die auch gerne eine extra Runde gehen. Und ich weiß, sie sind so motiviert. Teilweise machen die dann auch freiwillig so einen 500-Euro-Job on top am Wochenende. Also ich kenne einen Arbeitgeber, der hat sehr viele ausländische Azubis und die sind dann am Wochenende beispielsweise noch bei McDonald's beschäftigt, weil sie sagen, wir haben ja Zeit, wir wollen hier was schaffen und was reißen und verdienen wir gerne noch ein paar hundert Euro mehr.
Lars, das widerlegt auch sehr schön so ein paar Thesen, die so von extremen Rändern in der Politik kommen, ne, dass die Ausländer nichts schaffen und sowas, ne, und dass die alle faul sind und so. Natürlich gibt's die auch. Das ist aber statistisch so minimal und ich find's toll, dass es Menschen wie dich gibt, die so etwas dann auch enablen sozusagen für unsere Gesellschaft, das Thema Auslandsrecruiting für Azubis auch machbar zu machen, ne, weil das ist jetzt so ein bisschen der Twist, auch zum Ende der heutigen Episode. Natürlich gibt es da Hürden, die man beachten muss. Und es ist natürlich schwer, als 20, 25 Personenunternehmen sich da wirklich mal rauszuschälen aus dem alltäglichen Doing und sich dann zu überlegen, wie man das denn macht. Ne? Und dann gibt es halt ExpertInnen am Markt, die einem das auch durchaus übernehmen. Ist allemal besser und ist auch ein Return on Invest, als es einfach laufen zu lassen.
Ja.
Wenn es jetzt tatsächlich, Lars, so eine Sache gibt, ne, jetzt haben die ZuhörerInnen, die wissen jetzt Bescheid, die denken sich auch, wow, Auslandsrecruiting für Azubis, da knüpfe ich mich jetzt mal im Anschluss dran, ich gucke mir in den Shownotes die Seite vom Lars an, etc. pp. Aber jetzt nochmal auf der inhaltlichen Ebene, wenn du eine Sache anders machen dürftest in so einem 20, 25 Personenunternehmen, lass uns mal bei denen bleiben, wo es wirklich auch relevant ist. Wie startest du? Was ist dein konkreter Tipp für einen allerersten Schritt?
Ja, ich würde mir, wenn ich dann Chef wäre, meistens in der Größe betrifft das ja eher den Chef, würde ich mir vielleicht mal versuchen, einen Tag an einem Wochenende zu nehmen und mich, keine Ahnung, entweder in die Firma zu setzen oder in ein schönes Hotel und einfach mal drüber nachzudenken, Vor- und Nachteile aufzuzeigen, was ist das? Es gibt einen Podcast hier, das hat man erste Informationen bekommen.
Ja.
Mir einfach strategisch Gedanken machen, was passiert beispielsweise, wenn ich nicht das Thema bedienen kann. Kann mein Unternehmen vielleicht dauerhaft ohne Azubis auskommen? Könnte ja auch sein. Wenn nicht, dann gibt es einen gewissen Handlungsdruck und der wird eher, also laut DHK-Studie, die haben ja jedes Jahr eine Ausbildungsstudie, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger zu besetzen. Und entweder ich lese mich selber. Ich habe ja jetzt kürzlich auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, das heißt Endlich wieder Azubis. Da geht es genau um Auslandsrekrutierung für Azubis. Man kann sich sonst auch in einem internen Workshop oder mit Begleitung dem Thema nähern. Aber zumindest, glaube ich, ist es hilfreich, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung kann sein, die ist nichts für uns. Haken gesetzt, dann brauche ich da keine Zeit mehr drauf zu verschwenden. Oder ich sage, könnte was für uns sein, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr Informationen bekommen und vielleicht machen wir einfach mal einen Durchlauf. Denn das ist noch eine Erkenntnis auch aus der Vorreiterbranche Gesundheitswesen, nicht zu lange warten, bis man total mit dem Rücken zur Wand steht. Warum? Zwei Gründe. Erstens, dann ist das heimische Team, was ich noch habe, eh schon am Anschlag und läuft auf der letzten Rille. Dann kann man schwieriger on top machen.
Mhm.
Und zum anderen, wenn man dann gezwungen ist, selbst wenn man es wuppen kann, Projekte zu Anfang sofort zu groß zu machen, birgt auch Schwierigkeiten. Deshalb sage ich immer, frühzeitig mal einen kleinen Durchgang machen, ein, zwei Leute. Und wenn das läuft und die Erfahrung gesammelt haben, dann wird man immer noch was optimieren. Dann kann man das Ganze ausweiten. Das wäre so die Idee, einfach mal selbst sich Zeit zu nehmen und strukturiert zu überdenken.
Ja, schönes Plädoyer für einfach mal machen und sich aus dem alltäglichen Business mal rausziehen. Das ist für mich ein tolles Beispiel für mein Zitat, was ich immer bringe. Ich weiß immer nie, von wem das ist. Ich muss das jetzt mal nachgucken. Aber dass man zunächst die Axt schärfen sollte, wenn man mal wieder durch den Wald holzt, bevor man die Axt nimmt, die man jetzt schon 20.000 Mal benutzt hat, weil die ist so stumpf. Das funktioniert schon irgendwie,
Ja. Aber...
Wir wissen ja mittlerweile auch, dass Märkte in Geschwindigkeiten denken und agieren und somit bin ich dann meinem Markt oder meiner Konkurrenz auch einen Schnaps voraus, aber dafür muss ich, und deswegen ist der Tipp von dir am Ende so wertvoll, dafür muss ich mich halt selber mal rausnehmen und Perspektivvielfalt einbauen. Du hast es gerade auch schon adressiert. Ich glaube, es ist auch wichtig, das frühzeitig zu kommunizieren. Ich glaube, Transparenz umschreibt das auch sehr, sehr gut. Ne? Also auch in einem kleinen Handwerksbetrieb mit 20 Leuten, die schon ewig zusammenarbeiten, sich mit denen dann am Anfang hinzusetzen und zu sagen, Leute, wenn wir jetzt nicht was anders machen, dann haben wir in 2 Jahren alle keinen Job mehr so ungefähr. Ne? Also auch durchaus ein bisschen dramatisch, um dann aber auch direkt Lösungen anzubieten. Wie bewältigen wir das denn jetzt, ne? So eine Art Willkommenskultur einzubauen und solche Dinge. Auch alles, ich würde fast sagen, schon fast No-Brainer. Deswegen nochmal, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben Umsetzungsproblem, aber es gibt Menschen, die einen da begleiten können. Das ist die very good news zum Ende.
Und genau, wichtiger Punkt, den du noch gemacht hast. Letzter Hinweis, Leute mitnehmen, heimisches Team einbinden, nicht vor vollendete Tatsachen stellen, weil wenn die das sozusagen auch zu ihrem Baby machen, dann ist der Erfolg viel größer.
Ja, und da können wir auch Vorurteile abbauen. Ne? Das ist natürlich alles nicht ganz einfach für Menschen, die seit jeher auch wirklich so hands-on unterwegs sind, ne? Und ihren Handwerksbetrieb vorantreiben und sowas. Da ist schon sehr viel im Gedankenkonstrukt verankert und das gilt es ja. Und deswegen bedanke ich mich bei dir, Lars, für diese inspirierende Episode, weil damit fängt es dann einfach auch an, ne? Sich dann auch gegebenenfalls einen Podcast reinzuföhnen, dein Buch zu lesen dazu. Ne? Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes und sich da einfach mal mit der Materie zu beschäftigen. Was setzt das voraus? Zeit. Was setzt das voraus? Eine Entscheidung. So. Und ich glaube, das trifft es ganz gut und diese Entscheidung macht jeder Unternehmer, jede Unternehmerin für sich. Aber nochmal am Ende, es gibt Optionen und nein, der böse Fachkräftemangel ist nicht an allem schuld.
Genau. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Danke, Stefan.
Danke, Lars. Auf bald da draußen. Ciao, ciao. Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!